Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
Ah, diesmal war aber nicht so schön.
Diesmal? Glaubst du? Ja, okay, passt. Ja, herzlich willkommen. Hier sind wieder der liebe Nils.
Und der liebe Chris mit dabei.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid.
Ja.
Das ist mittlerweile Folge Nummer 5.
Krass.
Ja, wir sind in der 5. Folge. Krasse Sache. Der Podcast lebt weiter.
Hätte ich tatsächlich auch nicht erwartet.
Ich stelle übrigens gerade fest, dass jedes Mal, wenn wir Podcast aufnehmen, Pizza essen.
Vielleicht. Ich finde, das ist jetzt keine schlechte Tradition, muss ich sagen.
Aber vielleicht sollten wir es umbenennen in Podcast und Pizza.
Ja, das ist ja schon.
Ein bisschen off-topic, aber.
Ja, aber egal. Aber ich finde, die Idee ist im Grunde schon mal nicht allzu schlecht.
Ja.
Ich überlege gerade.
Moppets und Pizza.
Pötte und Pizza.
Pötte und Pizza ist auch.
Pizza ist Pötte.
Ah, okay, ja.
Okay, wir hören auf.
Wenn ihr Ideen für bescheuerte Namen habt mit Pizza und Moppet, dann lasst es uns wissen.
Ich wollte gerade sagen, was mir gerade, bevor wir zum eigentlichen Thema der Folge kommen, wo ich sehr gespannt bin, wo wir da letztlich enden werden, das kann man jetzt schon mal sagen. Thema der Folge soll Motorräder aus dem Trail-, Enduro- und Rallye-Bereich aus 80ern und 90ern sein. Also alles so vor 2000, vielleicht noch Anfang 2000, wenn wir gnädig sind. Aber das ist, glaube ich, eigentlich schon zu neumodern.
Genau, finde ich sehr geil, das Thema. Ich glaube, wir sollten vor 2000 bleiben.
Ja, glaube ich auch.
Und habe das auch ziemlich gefeiert, als du mit dem Idee in die Ecke gekommen
bist. Ja, bevor wir damit anfangen, gibt es irgendwelche Neuerungen im Vergleich zum letzten Podcast? Hat sich irgendwas geändert? Ich überlege gerade. Ach ja, stimmt, die Bowl habe ich übrigens zu Hause vergessen. Also
die bringe ich auf jeden Fall heute nicht. Keine Bowl-Themen deshalb.
Aber ich glaube, das wird auch nicht nötig sein, weil wir uns wahrscheinlich so verquatschen werden.
Das schaffen wir heute eh nicht.
Ja,
deshalb heute, also wir haben auch vielleicht für euch nochmal so als Info, wir hatten jetzt so die Idee, wir haben ein paar Themen, die können wir nicht spontan machen. Auch das Thema jetzt. Wir haben uns beide so schon im Vorfeld ein bisschen im Kopf gemacht, welche Mopeds und so. Und da haben wir noch so ein paar Sachen in der Schublade, wo wir sagen, das werden dann Specials, die werden auch länger gehen. Und die Bowl-Folgen wollen wir in Zukunft schon gucken, dass wir so grob um eine Stunde rum irgendwie. Alles andere ist Open End.
Genau, also das ist tatsächlich so der Punkt. Vielleicht auch nochmal zu unserem Setup. Ich habe heute mal mein Laptop mit dabei. Und um nebenbei einfach mal ein bisschen Bilder zu sehen, das heißt, wenn ihr nebenbei auch noch am Laptop seid oder am mobilen Endgerät, könnt ihr gerne mitgoogeln und mitschauen. Wir werden die Motorradmarken und das Modelljahr sowie das Modell, das Baujahr sowie das Modell auch immer nennen, dass ihr im Zweifelsfall immer vergleichen könnt und wisst, worüber wir reden.
Ansonsten werde ich euch das Ganze auch in die Kapitelmarken packen, kann aber gerade nicht versprechen, dass ich wirklich alle Bilder und so verlinken kann. Das könnten viele werden, aber ich glaube, so ein paar Highlights.
Warum sagst du denn sowas? Du weißt das immer, dass du
das ist, weil ich hörerorientiert denke.
Ach Gott, ich breche ab.
Ja, nein. Nein, aber wir werden euch sicherlich das eine oder andere Highlight, wenn wir euch auch einen Link wieder in die Notes und in die Kapitelmarken packen, wo ihr selber gucken könnt. Ihr dürft natürlich auch gerne auf Instagram oder so, schickt uns eure eigenen Bikes, postet irgendwie was.
Genau, markiert uns gerne drin.
Vielleicht fahrt ihr selber irgendwelche Retro-Bikes oder so irgendwas oder habt eine geile Geschichte dazu. Dann lasst es uns wissen.
Ja, das wäre echt super. Um wieder zu meiner Frage von gerade eben zurückzukommen, haben wir irgendwelche Neuerungen seit dem letzten Podcast? Ich überlege gerade.
Wir haben eine kleine Neuerung, dass wir im Mitte April in den Electric Ride Park gehen, was wir euch versprochen haben, und Elektromotorräder fahren. Und mir fällt das jetzt hart schwer, nicht zu spoilern. Aber ich glaube,
willst du wirklich nicht, also reden wir gerade über die Auswahl, die da ist, oder?
Ja, das wird die Überraschung. Aber ich kann euch sagen, das ganze Thema wird, glaube ich, größer, als wir zuerst gedacht haben, auch wir beide gedacht haben. Und wir werden wesentlich mehr zu dem Thema Elektromotorrad in verschiedensten Facetten euch zeigen können.
Ja, und da freue mich wirklich richtig doll drauf, weil ich so gespannt bin, wie die fahren, wie die sich fahren. Oh, könnte ich ja jetzt schon wieder ins Schwärmen geraten. Ja. Ich freue mich wirklich richtig drauf.
Genau, ein Ding. Nee, das machen wir alles da. Dieser Wow-Effekt. Jetzt muss ich auch sagen, dieses Zero mit 106 Newtonmeter Drehmoment, wo ich dir das Bild geschickt habe.
Ach, das Ding. Was zur Hölle? Oh Gott, die sieht so bescheiden aus vom Design her. Aber wenn die wirklich so ein krasses Drehmoment hat.
Ja, also ich habe in der Enduro-Zeitung von die neue Zero FX.
Ja.
Das Ding sieht echt so ein bisschen aus wie E.T. auf zwei Rädern oder so. Keine Ahnung.
Das ist eher eine Badewanne mit zwei Rädern, hätte ich jetzt gesagt.
Nein, aber die Augen, das sieht aus wie ET.
Ja, okay, ja gut, das ist ein Argument.
Wobei, da fällt mir, und das auf jeden Fall, das Moped ist halt so eine leichte, ja nicht Sport-Enduro oder Hard-Enduro, ach doch, Richtung Sport-Enduro, gibt's der Hersteller an und die hat halt irgendwie so um die 40 PS und 106 Newtonmeter Drehmoment bei 136 Kilo.
Das ist eine Todesmaschine.
Was halt schon, ja, aber ich glaube, das glaube ich schon wieder zu viel. Das ist echt krass.
Okay, du bist auch schon so gehypt, finde ich geil.
Ja, aber was ich halt wieder nicht verstehe, das ist ein amerikanischer Hersteller. Er baut ein Elektromotorrad und dann baut er da echt Halogenscheinwerfer dran. Ich habe das gegoogelt, ob das wirklich stimmt, dass sie da Halogenscheinwerfer... Ich meine, was?
Das ist so geil, da kommen wir schon wieder zu dem Thema Technik, Chris und Fahrer Nils. Das ist so geil, dass du dich darüber aufregst. Mein größtes Problem ist einfach echt immer noch, dass halt einfach das Design nicht gut aussieht. Aber es ist
okay. Also Design ist können gut. Wir jetzt diskutieren. Ich meine, du findest diesen Stromkasten auf. Ja, egal, wir reden.
Ja, schon ich finde das Cake-Motorrad immer noch eigentlich ganz schön, weil es mal was Neues ist. Aber du hast recht, wir driften schon wieder ab. Wollen wir zum anderen Thema?
Ja,
zum
heute sprechen wir über gute Antriebskonzepte.
Apropos, hast du einen Timer gestellt?
Oder nein, ich habe keinen Timer gestellt.
Okay, dann stelle ich mal eine Stoppuhr. Ja, zu guten Anfang. Wir reden. Ach so. Ja, komm, erzähl.
Merkt euch Mr. Zzt und Mr. Brav. Ihr werdet das irgendwann noch. Egal.
Ja, das stimmt wirklich. Okay.
Kommen wir zu einem Elektro.
Nee, nicht zum Elektromoped. Da wollen wir eigentlich.
Elektro-Starter wollte ich sagen.
Das ist aber tatsächlich ein interessanter Einstieg. Weißt du, seit wann es Elektrostarter gibt oder E-Starter?
Ich weiß, also relativ lang gibt es das schon. Aber ich im Automobilbereich eben länger.
Genau,
weil ich weiß eigentlich, dass sich der Ottomotor beim Automobil nur wegen dem Elektromotor durchgesetzt hat, weil es war tatsächlich ein Wettkampf. Irgendwie 1854 oder so gab es, glaube ich, das erste Elektroauto.
Mhm.
Das war dann so ein Wettkampf, welcher Motor oder welches Konzept setzt sich durch. Also damals schon. Und der Verbrennermotor war halt total schwierig zum Starten mit dieser Kurbel und auch gefährlich, gab es viele Unfälle.
Ja,
und so.
Klar, brichst du den Arm und alles Mögliche.
Genau, der hat sich dann auch nur durchgesetzt, weil dieser Elektromotor als Startmotor eingesetzt. Aber im Motorradbereich, keine Ahnung, wir können mal googeln, aber
Bei dem müsste es ja auch schon relativ lange geben.
Ja, aber ich glaube, so richtig kam das erst zu Ende 80er, Anfang 90er.
Genau, das ist halt meine Frage dazu, weil wir ja auch über das Thema Rallye ein bisschen sprechen wollen.
Mhm.
Und auch damals, also wir haben schon ein paar Bilder uns vorher angeguckt, weil das einfach, das ist einfach schön mit anzusehen, so die alten Rallye-Motorräder aus, was war es, Anfang der 90er und alles. Och, das ist einfach... das ist einfach schön, ob es jetzt wirklich die Afrika Twin ist, ob es die Yamaha Tenere ist.
Genau,
wo ich direkt dazu sagen muss, ich habe vorhin das erste Mal wirklich das alte, mein erstes Mal ein Bild der Super Tenere gesehen, aus 93 ist es, glaube ich, oder 95.
Nein, die ist älter, die kam auch, glaube ich, 92 oder so irgendwas.
Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, die hat mich sehr positiv erstaunt und umgehauen. Also finde ich echt ein sehr schickes Moped.
Ja, also darum soll es heute auch tatsächlich gehen, dass wir einfach mal so ein bisschen schwärmen und
da ist es.
Und so von diesen alten
94 Mopeds. Ist es übrigens. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt.
94?
Das ist die Yamaha Tenere XTZ 850R, Baujahr 94.
Das müsste definitiv die Rallye-Maschine sein.
Och, die sieht schön aus.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob's... Ich glaube fast sogar Stefan Peter Hansel ist mit der noch gefahren. Der fährt immer noch Dakar im Rallye X-Ray-Team, glaube ich, oder mit dem Auto mittlerweile.
Okay.
Krasser Typ. Ich kann auch sein, dass ich mich da als vertue, aber ich glaube, Stefan Peter Hansel ist noch auf der Tenere gefahren.
Okay, ich sehe gerade durch Zufall beim Durchklicken eine alte BMW Rallye-Maschine, wo der Tank größer ist als die Sitzbank.
Ich glaube, das ist sogar die, wo im Einbeck im PS-Speicher steht. Könnte die sein. Oder in Neckarsulm im Zweiradmuseum. Auf jeden Fall habe ich das Motorrad schon mal in live gesehen.
Ja?
Ja.
Och, weißt du denn das Modell? Zufällig?
Ja, das ist diese Uhr. Ich glaube, die R80 GS oder sowas war das. Aber ich muss zugeben, BMW bin ich nicht ganz so firm. Deshalb, klick mal irgendwie auf den Link, ob du da...
Ja, ich schaue gerade nebenbei. Ja. Aber das ist, das scheint so die richtige Richtung zu sein. BMW R80 GS Rallye.
Ja, genau, das war die R80 GS.
Ja. Alter Vater. Och, das ist schon wieder schick, ne? Also da könnte ich ja schon wieder mein Herz verlieren. Das ist auch so total lustig.
Muss sagen. Hier steht übrigens gerade 1969 wurde ein E-Starter in einer 50-Kubik-Vespa eingesetzt. Ich glaube, das...
50-Kubik-Vespa?
Ja, 1969. Ich glaube, das kommt auch so hin, weil die ganzen alten NSU und auch diese Weltkriegsmopeds und so, wo ich kenne, die haben alle nur einen Kickstarter. Da ist nichts
mit E-Starter.
Mit E-Starter und so, ja.
Genau, das wäre jetzt halt die Frage gewesen, weil, also, gar keine Frage, richtig, ne? Wir haben ja gerade eben schon, oder was ist gerade eben, es ist einfach schlichtweg Fakt, dass die Leute, die damals Dakar gefahren sind, einfach ein Rad ab hatten. Anders kann man das nicht sagen.
Und ich kann ja sagen, dass also definitiv die Ur-Afrika-Twin, also die Rallye-Maschine, aus der die Afrika-Twin dann hervorging, die hatte nur einen Kickstarter.
Boah. Boah, das war ein 750
Kubik Zweizylinder mit einem Kickstarter. Keine Ahnung, wie man das antritt.
Ich wollte gerade sagen, da hast du... das machst du einmal. Und ich glaube, danach sorgst du dafür, dass die Maschine durchgängig läuft.
Ja.
Weil das hat sich...
Ich hatte diesen, glaube ich, diesen Bericht von dieser Motorradzeitung, wo die dieses Rallye-Bike da damals gefahren sind, geschickt, was ziemlich krass ist. Ich habe dir nur die Bilder geschickt. Ja, das war total, die durften dieses Rallye-Bike fahren und also auch damals war das schon unfassbar teuer. Das hat, glaube ich, für ein Jahr Leasing hat das, also Leasing bei Honda hat das damals irgendwie 36.000 Mark gekostet. Nur
was?
Wenn du als Privatier oder als Team, also Rallye war damals schon teuer. Wenn du guckst, ne, wenn du dir heute, mein gut, die gehört dir dann immerhin für immer. Wenn du dir heute eine KTM Rallye Replika Werksrallye kaufst, dann bist du auch so in der Größenordnung in Euro halt, was die Maschine kostet.
Das ist aber, da bin ich froh, dass ich im Dreisport bin, da kosten die Dinger nicht so viel.
Außer man macht die Fußrastenaufnahmen kaputt.
Ach ja, okay, das können wir erzählen. Oh Mann, das ärgert mich so sehr. Ich bin
das war jetzt off-topic, aber.
Ach ja, ich bin am, also wir haben heute zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Montag. Anfang März. Und ich habe gestern auf den Sonntag dachte ich eigentlich, juhu, ich kann mal wieder schön entspannt trainieren fahren. Und war mich gerade so am Einfahren und warm fahren und war auch alles schön und alles gut. Und dann hüpfe ich wirklich das Ding war noch nicht mal hoch, das war so ein kleiner Baumstamm, hüpfe ich runter. Und auf einmal fühlt sich das an, als ob mein linkes Fußgelenk gleich bricht. Weil man muss sich praktisch vorstellen, ich bin runtergesprungen, komme auf und auf einmal kriegt mein linker Fuß so schräg nach unten, nach vorne, also zum Schalthebel hin, nach unten weg. Und das war ein ekelhaftes Gefühl, wo ich wirklich das erste Mal bewusst wahrgenommen habe, dass ich mir dachte, okay, jetzt weiß ich, warum man Stiefel dazu trägt. Und zum Zweiten, ich dann runtergeguckt hatte und ich mir dachte, das ist jetzt nicht wirklich wahr. Mir ist tatsächlich, also man muss dazu sagen, ein Dreimotorrad hat nicht wie ein Straßenmotorrad oder vielleicht einige Reise-Enduros die Fußrasten direkt am Rahmen befestigt, sondern man hat den Rahmen, hat dann eine Fußrastenaufnahme, die praktisch an den Rahmen geschraubt wird und an dieser Aufnahme werden dann die Fußrasten dran geschraubt. Warum? Hat den Hintergrund, man kann diese Aufnahmen im Winkel, wie praktisch die Fußrasten letztendlich stehen sollen, das heißt, sollen die Fußrasten nach vorne gekippt sein, sollen die vielleicht auch allgemein weiter nach hinten verlagert sein, kann man halt dort einstellen. Das hat den Vorteil, dass wenn zum Beispiel die Fußrastenaufnahme länger als die Originalfußrastenaufnahme ist, man dadurch automatisch weiter hinten steht und dadurch mehr Traktion auf dem Hinterrad hat. Weiterer Punkt ist, wenn man zum Beispiel, das machen viele Fahrer, die so Weltklasse-Niveau fahren oder sehr gutes Niveau, die viel auf dem Hinterrad fahren oder hüpfen, um über Hindernisse zu kommen, die lassen sich zum Beispiel die Fußrasten anwinkeln dadurch. So dass man einfach, dass wenn man auf dem Hinterrad ist, ein angenehmeres Standgefühl hat. Ja, naja, auf jeden Fall ist mir genau diese Aufnahme dezent nach unten weggebrochen. Die werden wir auch nochmal, ich glaube, auf unserer SSMP-Instagram-Seite posten und werde ich bei mir natürlich auch nochmal auf meiner Seite mit kundgeben bei Stahltreihe. Ja.
Das Positive, was daraus ist jetzt aber, also auch wenn das ärgerlich ist und die Ersatzteilpreise auch echt hart ärgerlich sind.
Boah, das kann ich auch nochmal sagen. Ey, was ist das denn bitte für eine Schweinerei? Ich weiß, dass im Dreisport nicht großartig viel, der Online-Shop ist im Dreisport gefühlt nicht angekommen. Und dann gucke ich danach und was kostet so eine verdammte Aufnahme? Das günstigste, was ich gefunden hatte, war von dem Hersteller Jitsi. Das war eine 1 Zentimeter nach hinten versetzte Fußrastenaufnahme. Für 130 Euro.
Alter. So. Eine.
Naja, zusammen war das schon. Okay. Aber trotzdem, das ist das trotzdem schon nicht,
oder? Das ist so. Ja nicht viel Material.
Genau, genau, das ist der Punkt. Jetzt kommt aber das viel geilere. Originale Fußrastenaufnahme, nur nochmal, ich glaube, die gab es in Rot und in Schwarz, eloxiert oder pulverbeschichtet, das weiß ich gerade nicht, für 199 Euro.
Alter Schwede. Also falls ihr gerade die Berufsschule in Hannover oder sonst wo zuhört von den Werkzeugmachern und ihr Bock habt auf ein geiles Azubi-Projekt, dann sagt mal Bescheid, wir brauchen da ein Frästeil.
Ja, bitte sagt wirklich Bescheid, weil das ist unglaublich, das ist dann nicht viel. Och, und dann habe ich aber toi einen Händler aus Süddeutschland angeschrieben und wirklich Daumen gedrückt. Ja, dann schreibt er mir zurück, ja, das haben wir auf Lager, 45 Euro pro Stück.
Ja, okay, das
dann,
geht.
Dann frage ich mich aber wieder im Umkehrschluss so unter dem Motto, Alter, ich soll 130 Euro im Onlineshop zahlen und dann, wenn du den Typen anschreibst, ja, wir haben das Originalteil, hier kostet 45 Euro, also 90 Euro beide zusammen, dann denke ich mir auch nur so, Alter, was ist denn da los? Jetzt habe ich aber tatsächlich die Sorge, dass der mich nicht ganz richtig verstanden hat und sagt, 45 Euro eine Fußraste. Das ist die nächste Sorge, die ich habe, dass der einfach, dass da eine gewisse Kommunikationsschwierigkeit herrsche.
Ja,
das heißt, den rufe ich morgen nochmal an. Ja.
Aber das Gute für euch, was ich jetzt sagen wollte, also für dich ist es natürlich ärgerlich und blöd, wegen der Kohle auch und so. Aber das Schöne ist, dass wir das Ganze für euch eine schöne Folge draus machen werden.
Ja.
Dass wir den Austausch der Fußrasten und halt auch einfach mal so einen Vergleich machen, wie sieht so eine Raste aus, wenn man sie ja im Hobbybereich, aber doch relativ intensiv im Hobbybereich, sage ich mal, fährt und wie sich das Material fällt. Finde ich eigentlich ganz cool.
Ja, auf jeden Fall. Das bringt mich aber noch zu einer geilen Sache. Als ich Chris gesagt habe, dass die Fußraste kaputt gegangen ist, habe ich ihm auch gleichzeitig erzählt, dass das genau die Fußrastenaufnahme ist, die ich mir letztes Jahr bei der ersten Nordcup-Veranstaltung verbogen habe. Also man muss sich praktisch vorstellen, es ging so ein Hang hinunter und an so einem Baum vorbei und ich bin am Baum hängen geblieben, die Fußraste ist hängen geblieben und die Fußrastenaufnahme hat sich so verbogen, dass die Fußraste halt eben nicht mehr mit dem Stab gehalten werden konnte und halb runterhing. Das Ganze haben wir dann natürlich provisorisch, wie sich das gehört, dann im Fahrerlager mit einem Schraubenzieher durchgesteckt durch die Aufnahme und haben das einmal kräftig zurückgebogen, dass die Aufnahme wieder gerade ist und sind halt weitergefahren. Ich muss dazu sagen, es hat halt bis jetzt gehalten. Und Chris, die einzige Antwort darauf war nur, ja, da sieht man schon wieder, dass wir uns da unterscheiden. Ich hätte direkt alles ausgetauscht.
Vor allem so, wie ich mich kenne, wenn ich drüber nachdenke, hätte ich dann bei meiner Recherche irgendeine, was weiß ich was, Fancy-Fans, Hightech-Fußraste mit Bling-Bling und schieß mich tot gefunden und hätte dann unbedingt diese Fußraste haben müssen.
Oh, Scheibenkleister, jetzt wo du es sagst.
Ja, ich glaube auch ganz ehrlich, wenn irgendwelche Händler oder so hier zuhören sollten, die werden einfach nur immer mir Werbung schicken. Weil ich denke, Nils kauft eh nichts und Chris ist so ein Marketingopfer.
Genau.
Den schreiben wir doch Angebot runter und dann sitzt er dran. Oh, aber das
Oh, das könnte ich mir aber so gut vorstellen. Ja. Das würde aber perfekt passen, muss ich dazu sagen. Das würde wirklich perfekt passen.
Nein.
Doch, das wäre so lustig. Also ich wüsste jetzt schon, dass du spätestens am 10. des Folgemonats pleite wärst. Aber egal, es wär sehr amüsant.
Das war wie bei dem Kofferträger von SW Motech.
Och, ey, 10% Rabatt geben wir dir. Dann kannst du aber das Ding auch haben. Ja, ich nehme alles. Gib es mir her, schick es mir zu. Ich nehm's.
Egal, darum soll es jetzt nicht gehen.
Da sind wir wieder beim Thema, Motorradteile.
Ja.
Aber ja, ist richtig, ja, genau. Das war ein bisschen off-topic und wir wollten ja auf das Thema Rallye, Enduro und Trail
aus 80ern. Das ist echt hart. Ich meine, da gibt's. Also zu Trail muss ich dir sagen, da kann ich rein gar nichts dazu sagen.
Ja, gut.
Zu alles, was Richtung Rallye und so geht, kann ich viel sagen. Und auch zu Enduro-Bikes. Und das Witzige ist ja, dass auch so wie in dem ersten Podcast so zu hören ist, dass meine ganze Motorradgeschichte eigentlich, was ich bisher gefahren sind ja alles Bikes aus den 90ern. Ich hatte selber bis auf die Beta kein neueres Motorrad, was über Baujahr 2000 war.
Stimmt, das ist tatsächlich sehr interessant. Ich habe, dann würde ich sogar tatsächlich sagen, dass wir mit 3 anfangen.
Mhm.
Dann zu Enduro übergehen und dann zum Schluss zu Rallye, weil da weiß ich jetzt schon, dass du da sehr viel zu sagen kannst.
Das soll eskalieren.
Das ist auch okay. Und zwar das Lustige ist, ich habe, hier habe ich damals mit einem Dreisport angefangen. Ich habe ganz ursprünglich auf einer alten Honda Montesa Kota.
Stimmt, das erzählst du in dem Interview auch, was ich mit dir gemacht habe, genau. Dass du auf einer Classic angefangen hast.
Ja, das ist der Hammer. Ich versuche gerade mal nebenbei das Baujahr rauszukriegen, weil das wäre sehr interessant. Wird aber, glaube ich, tatsächlich ein bisschen schwieriger. Aber das ist wirklich, ja, schon sehr genial. Genau, also es war eine Klassiker, die war, ach hier, oh, die ist ja gar nicht so alt. Aus den 80ern ist die. Das müsste so ungefähr 83er,
82. Ich bin 82. auch aus den 80ern. Habt ihr gehört? Ich bin gar nicht so alt.
Das ist nicht dein Ernst. Du kriegst schon graue Haare in deinem Bart.
Ich krieg gar keine grauen Haare.
Ja, weil die schon nachgefärbt hast. Und was mit dem Ansatz? Hast du den auch gemacht?
Ab und zu frage ich mich, warum ich mir das hier antue. So rede weiter über das Motorrad.
Also es ist tatsächlich Anfang 80er muss das rausgekommen sein. Eine Montesa Kota 125er. Und das ist so eine Vereinsmaschine, die gefühlt auch seit den 80ern im Vereinsbesitz.
Habt ihr die noch im Verein?
Ja, die ist noch im Verein.
Echt cool, fährt auch noch?
Ja, fährt auch noch.
Sehr geil.
Ist ein bisschen scheiße anzutreten, aber wenn sie an ist, dann ist sie an. Und gefühlt hat sie eine Leistung wie ein Esel mit Rheuma. Also kaum. Also du kannst da am Gashahn drehen, wie du willst. Die sagt nur, hallo? Also die reitet halt nicht nach vorne, sondern das ist so, okay, du das hast heißt, den Gashahn das heißt, gedreht, ja, das heißt, dann das überlegen heißt, wir nochmal, ob du das wirklich Liebe. Willst. Ja, also was halt wirklich geil ist,
wenn polierten du... Kolben reinmachen, die Ansaugkanäle ein bisschen überarbeiten.
Ey, da merken wir schon wieder den Technik. Weißt du, es dreht sich doch gar nicht darum, da wollen wir gar nicht hin. Der hat jetzt aber recht. Also luftgekühlt, 125er und du musst halt wirklich am Hahn drehen, damit das Ding kommt. Was sehr cool an der Sache ist, auf den alten Pötten musst du dich halt echt noch mit Körpereinsatz dazu zwingen, dass die bewegt wird. Aber du kannst in der Theorie sehr viel immer noch damit fahren.
Ja, was sehr du kannst cool halt ist. Viel Fahrtechnik aber auch lernen darüber,
super.
Denke ich mal. Weil,
perfekt
weil
sogar.
Man, also ich höre das eben öfters, dass man sagt, ja, zu viel Motorleistung versaut vor allem am Anfang die Technik, weil du halt
komplett,
einfach viel hilft viel und du ballerst da durch und irgendwie macht das Ding das halt schon.
Ja.
Gut, beim Trail funktioniert es vielleicht nicht so bedingt.
Doch,
aber
doch. Ja. Du hast ja viele Enduro-Fahrer, die zum Trail wechseln und die, das ist wirklich so, alles andere wird mit Motorradleistung beglichen. Die machen den Hahn auf und fliegen irgendwo. Ich meine, ist ja nicht schlecht, kommt zwar oben an, aber es sieht halt nicht schön aus und es ist meines Erachtens ein bisschen am Ziel vorbei, aber es ist okay. Um aufs eigentliche Thema zurückzukommen, genau, das war so mehr oder minder mein erstes Moped aus den 80er Jahren. Dann haben wir angefangen, ich mit einer Beta 125er Rev 3 aus 2007 und mein Vater hat sich damals eine GasGas JTX 270 geholt. Da schaue ich mal kurz.
Die 2007er ist ja eigentlich schon ja nicht mehr aktuell, aber also würde ich jetzt im Zuge fallen von dem Thema heute schon eher unter ein neues Motorrad.
Und ein neues Motorrad?
Ja, neueres.
Achso, ja, also das...
Aktuelleres Motorrad von der Technik.
Auf jeden Fall.
Ich finde auch, das war irgendwie so ein extremer Sprung in den 90er, finde ich. Merkt man unheimlich viel Entwicklung irgendwie. Da war auch viel Fokus auf dem Thema Motorrad allgemein. Da ist gefühlt viel passiert. Und dann, finde ich, gab es so Anfang der 2000er so ein bisschen so eine Durststrecke, wo gefühlt viele Modelle stagniert sind eher. Ja. Und dann in den letzten Jahren ist es auf einmal wieder... Wumm, mit LED und elektrischem Fahrwerk, also mit elektrisch einstellbarem Fahrwerk und Tod und Teufel und irgendwie, wir haben jetzt nur noch Supercomputer in den Bikes und sowas. Das fand ich relativ interessant so.
Ja, das ist tatsächlich ein cooler Punkt. Die Montesa, die Klassiker aus Anfang der 80er, das war ein Twinshock, dementsprechend halt auch hart und das ist so eine alte Hürdenmaschine gewesen. Und also wirklich von den Schafhürden, die sind damit in den spanischen Bergen rumgefahren, weil dadurch hat sich das dann so
kommt entwickelt. Das Dreifahren daher?
Teilweise, also die Montesa wurde da dann halt entwickelt, wie man sie dann heute kennt. Es war damals, hatten die halt einfach so Geländemopeds genommen von Honda oder Honda Montesa und Montesa ist, glaube ich, ein Hersteller, der halt das drumherum dann so gebaut hat, dass es passt. Dadurch, dass du halt, ist wendiger geworden und du konntest halt
mehr durchs Gelände. Wenn du der Ziege in aller Konsequenz hinterher willst, dann musst du schon gut reinfahren.
Ja, klar. Und das war damals halt perfekt, ne? An den steilen Bergen konntest du ohne Probleme hoch. Und das finde ich aber ein guter Punkt. Das war Twin Shock Anfang der 80er Jahre. Die GasGas JTX 270 aus Baujahr 1997 ist die, die mein Vater dann damals gekauft hat. Und das Ding ist schon Monoshock und ist, glaube ich, 20 bis 30 Kilo leichter.
Was ist der Unterschied? Also
Monoshock. Der Unterschied, genau. Ja. Von der Montese Anfang der 80er bis 1997, der GasGas. Ich glaube, 20 oder 30 Kilo Unterschied im
Leergewicht. Aber worin unterscheidet sich die Bauart zwischen Monoshock und Twinshock?
Ach so, ja, Twinshock heißt ja, also Twin, also zwei. Ja. Das heißt, man hat praktisch normal das Heck, wie man das hat man heutzutage oft bei diesen Kaffee-Racern, sieht man das noch. Die sind ja gerne mal auf Twinshock
umgebaut. Ach, jetzt das fahrwerkstechnisch. Ich war gerade völlig woanders und hab irgendwie noch... Wegen dem CDI-Thema bin ich gerade arg in der Motortechnik.
Oh Gott, nein, okay.
Weil ich gerade mich so zum Motortechnik-Nerd, glaube ich, irgendwie etwas vielleicht entwickle.
Nein. Ja, so ganz bisschen. Aber, ja, genau, also Twinshock von den Federn. Diese
Federbeine.
Genau, das heißt, man hat halt zwei Federbeine, die nicht im Rahmen drin sind, sondern links und rechts.
Yamaha XJ ja zum Beispiel da aufgegriffen hat und wir bei den ganzen Retro-Bikes heute wieder sehen.
Das kann sehr gut sein, das habe ich tatsächlich nicht großartig im Kopf. Ich weiß aber, dass die Yamaha TY250 zum Beispiel eine alte Classic 3 ist, die hat das auch. Also Twinshock zur Erklärung heißt jetzt einfach nur, dass man zwei Federbeine hat und nicht, wie man es heute kennt, das Federbein.
Wir machen ein Bild rein.
Ja, können wir. Ja, oder so. Genau, kannst du ja einfach das
Bild. Ich schraube nämlich gerade sogar an einem Twinshock-Bike, fällt mir ein. Hm? Ja, mein Dad seine Kawasaki W650. Da machen wir jetzt nächstes Wochenende, bauen wir die wieder zusammen.
Ja, gut, okay.
Und das ist auch ein Twin-Shock-Bike.
Und das ist aber auch schön. Ne, genau, also das ist schon mal eine große Veränderung von Twin auf Mono umzusteigen. Dann Gewichtsreduzierung und designtechnisch hat sich unendlich viel getan. Wer mal Interesse hat, sich da mal so ein bisschen...
Sorry, ich muss gerade lachen, weil ich an diese geilen Farbdesigns aus den 90er denken
muss. Ich finde die immer noch geil. Ich finde die Dinger immer noch geil.
Ich habe eine Sporttasche in so einem Design, die muss ich dir mal zeigen, die ist echt hart.
Ich würde das Ding so feiern, glaube ich. Aber
das
ja,
das ist grün und pink, das ist echt krass. Von Adidas.
Okay, das ist geil. Wer aber mal Interesse hat, sowas zu sehen, wie sich sowas fährt und wie vor allem so ein Bike aus 1997 aussieht, der kann einfach mal bei YouTube kann er einfach mal reingeben, Jordi Tarris Trail, also Jordi JORDI Leerstelle und dann Tarris ist TARRES und dann einfach 1993 zum Beispiel oder 1994, da kriegt man wunderbare Fahraufnahmen, wie damals das Ganze so ablief. Cool. Das ist halt schon echt enorm, was der damit anstellt oder ähnliches. Man kann halt auf YouTube sich jede Menge Videos angucken, was selbst mit den alten Kisten, was die damals schon gemacht haben und wie die rumgehüpft sind. Und das ist schon wirklich enorm. Deshalb, das ist schon sehr geil. Und das, was du ja auch angesprochen hast, das Thema Designsprache, finde ich auch so genial, wenn man sich das anguckt. Klar, dieses ganze wilde, helle, grelle, das ist einfach, also das macht, finde ich, auch so diese Retro-Bikes aus, weil heutzutage traut sich das kaum noch einer, so enorm ins Grelle zu gehen. Heute wird mehr durch Kanten und härtere Optik geschockt.
Aber ich find trotzdem, dass man vor allem in den 90ern ganz viele zeitlose Designs gebaut hat. Also ja. Bikes, wo du dir von der Farbe, wo du vielleicht denkst du von der Farbe, okay, ist das krass, aber wo du dir optisch heute immer noch gut angucken kannst und denkst, das ist ein cooles Motorrad.
Irgendwie. Ja, aber ich meine, guck mal, alleine auch schon die Autos.
Ja.
90er, Anfang 2000, das sind alles zeitlose Designs, die heute wirklich hoch gehandelt werden.
In den 80ern fand ich, waren teilweise sehr komische Sachen.
Ja,
und dann wieder so in den 50ern, 60ern ohne Frage wieder sehr geile Sachen.
Also absolut, bin ich absolut deiner Meinung. Ich weiß jetzt gerade nicht, das würde mich tatsächlich interessieren. Beta Techno ist zum Beispiel auch noch so ein Motorradmodell von Beta, was ich auch sehr interessant finde, sage ich jetzt mal. Also was sehr schade ist, was ich wirklich sagen muss, man bekommt für die ganzen alten Mopeds einfach keine Ersatzteile mehr. Man kann es schlichtweg vergessen.
Ja, es gibt hier zum Beispiel in Hildesheim am Flughafen. Also wir sind ja nach wie vor in der Nähe von Hannover, in und um Hannover unterwegs so hauptsächlich. Und Hildesheim gibt es die Veterana irgendwie so, was so eine riesige Oldtimer-Veranstaltung ist für Motorräder und Autos. Und da gibt es jedes Mal einen riesigen Gebrauchteilemarkt, wo irgendwelche Sammler ihre Restbestände verkaufen oder Händler oder so, wo du dann wirklich auf solchen Veranstaltungen entweder Teile kaufen kannst und findest oder Connections knüpfen kannst, wo du Sachen herbekommst und so.
Ja, okay, das ist schon echt
geil. Das ist ziemlich cool.
Das ist echt eine ziemlich coole Nummer. Also allgemein lässt sich sagen, dass das Thema 3 in den 90ern, 80ern, 90er schon sehr funky war und auch sehr interessant, finde ich. Das war echt eine gute Nummer. Hallo und herzlich willkommen zurück!
Aus der Pause, die zugegebenermaßen ein bisschen länger war als geplant, nämlich 2 Wochen.
Ich glaube, Corona ist uns dazwischen gekommen.
Ja, und die diverse anderen Aktivitäten.
Welche Aktivitäten?
Ja, arbeiten und so ein
Quatsch. Achso, das hältst du also unter divers? Oh, ich merke gerade, ich sollte vielleicht ein bisschen leiser reden. Genau, wir hatten aufgehört, um für uns nochmal kurz wiederzufinden. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Wir haben noch 35 Minuten aufzunehmen und wir sind stehen geblieben bei 3 Maschinen aus den 90er Jahren. Und zwar ganz speziell bei der GasGas JTX aus 1997 von Jordi Tarris. Warum, weiß ich das auch noch genau, weil mein Vater die nämlich damals hatte.
Das ist cool.
Das war echt geil. Und zwar, ich habe angefangen mit einer Beta Rev 3, das war mein erstes eigenes Moped. Und mein Vater hat sich parallel dann die GasGas JTX 270 aus 1997 geholt. So rum war das, genau. War so ein Scheunenfund, total geil, hatte goldene Standrohre, so goldglänzend. Oh, das war echt geil. Mit so einem, lustigerweise aber mit so einem, mit so einem Orange, was du von, wie kann man das vergleichen? Vielleicht so Bauarbeiter-Orange? Also es hört sich jetzt total vorurteilhaft an, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Es hört
so
sich ein bisschen nach oder
Replika. Nee, das ist ja so ein helles und das Orange da war so ein, was war das? Das war so ein Rot-Orange. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall, das war echt cool und auf der Maschine bin ich dann nämlich zwischenzeitlich auch noch gefahren. Und das, weil ich noch so ein kleiner Bub in Anführungsstrichen war, hatte ich einen begrenzten Gashahn. Das war tatsächlich sehr geil. Achso, du
bist schon dabei. Nein, pass auf, weil du gerade goldene Standrohre gesagt hast.
Ja, du hattest ja goldene Felgen auf der Dominator.
Und ich finde, es ist langsam, also es ist eine gute Überleitung.
Ja, das stimmt. Ich sehe gerade schon, was du aufgemacht hast. Oh ja, da bin ich dabei.
Ja, oder?
Ja.
Weil, ach nein, das sind die Aufkleber.
Willst du vielleicht einfach mal erzählen, was du da gerade denn suchst? Weil welche Themen sind uns nämlich noch offen?
Und ja, genau. Wir hatten das letzte Mal, also wir wollten ja generell über Enduros und Offroad-Mopeds, so Retro-Bikes, sprich 80er, 90er Jahre.
Genau.
War so das Thema von dem Poddy. Und du hast ja so die erste Hälfte übernommen mit dem Teilthema, sag ich mal.
Apropos erste Hälfte, ich mach mal lieber einen Timer, ne?
Stimmt, ja. Wo ich jetzt ja eher so Beifahrer war.
Mhm.
Und jetzt haben wir noch das Thema Enduro und Rallye offen. Und ja, das ist natürlich ein Thema, da bin ich voll in meiner Welt im Prinzip. Deshalb, ich habe gerade auch schon die NXR 750, also die Rallye-Maschine, aus der die Honda Africa Twin hervorging. Mhm. Genau, zur Africa Twin übrigens kann ich euch empfehlen, wird bald kommen, werden die lieben Bears auch noch einen Sonderpodcast machen, weil die diese ganzen Reise-Enduro-Legenden behandeln werden und die fangen mit der Africa Twin an.
Ja, stimmt. Ach, das war aber auch niedlich. Da hast du dich auch gefreut,
ja,
wie so ein Monchichi.
Ja, genau.
Das ist wirklich ganz niedlich, weil...
Ein Monchichi?
Ja, sagt man das nicht? Ach, ist egal. Kann sein, dass es ein Sprichwort ist oder nicht. Wenn nicht, ist es hiermit offiziell eingeführt. Du hast dich gefreut wie ein Monchichi.
Ja.
Und dann weiß ich nicht, ich habe von Christo eine Nachricht bekommen, dass die Bears in ihrem Podcast Spezialistensuche für Afrika finden. Und du bist sofort Feuer und Flamme dafür gewesen. Ja. Das war sehr süß.
Ja, wie so oft. Genau. Ja, das Krasse ist ja, nein, das will ich jetzt, ja doch, irgendwie muss ich es ja sagen.
Was denn?
Ja, mit der Tenere. Also
ja, wieso?
Diese Retro-Bike-Flamme, das war ja schon alles, genau, ich bin die neue Tenere 700-Probe gefahren, habe die mit der Africa Twin verglichen, was aber eigentlich auch wieder passt, weil ich wollte eigentlich anders einsteigen, aber weil die Africa Twin, ja, ich bin heute etwas konfus, aber egal. Ey,
du fängst mit 5 Themen gleichzeitig an und zuerst fängst du damit, das ist so eine gute Überleitung mit der Africa Twin, dann erzählst du kurz was über die Africa Twin, dann bist du beim Bears Podcast, jetzt bist du auf einmal bei dem, ach Chris,
Sortierung. Es gibt bestimmt Leute, die mir folgen können.
Ja, du selber.
Ja, nein. Nein, ja, verlass dich
nicht. Jetzt auch scheißegal, wir haben schon zwei Minuten damit verplempert, uns darüber aufzuregen. Ja,
also wir waren im Prinzip, ich glaube, bei den in den 80ern, 90ern muss man das so ein bisschen getrennt sehen. Zum einen war die Dakar halt wirklich groß und war die wirklich für die Hersteller wichtig.
Mhm.
Also für auf jeden Fall für BMW, für Honda, für Yamaha.
Mhm.
Die anderen, wobei teilweise auch Kachiwa, glaube ich, noch.
Kachiwa?
Ja, die mit der Elefant sind die gefahren bei der Dakar.
Okay.
Und hatte die Dakar, also heute ist ja hauptsächlich wichtig, die letzten Jahre eigentlich für KTM. Und dann.
Es wird alles nur noch KTM.
Und ja, es tut sie in der Seele weh, ne?
Es tut mir wirklich in der Seele weh. Ob Gasgas oder Husqvarna draufsteht, ist alles KTM. Egal, ob
ich eine Beta oder eine KTM kaufe, du findest
die ist beide schrecklich. Ja, aber das ist okay, dann lieber Beta, bevor KTM gekauft wird.
Aber mit deiner Husqvarna kommst du ja auch nicht mehr weiter. Ja,
Mann, halt die Fresse!
Egal, darum geht's jetzt eigentlich auch.
Jetzt erzähl doch endlich!
Ja, genau, und das war halt irgendwie auch, wo dann für mich rückblickend, obwohl ich ja diese Phase selber gar nicht so aktiv miterlebt habe, weil ich halt noch klein war oder noch gar nicht da. Das fand ich aber halt so im Nachgang, merkst du noch unheimlich diesen Spirit, dass das alles noch so unheimlich spannend war und dieses große Abenteuer Offroad-Fahren, dieses große Abenteuer Dakar, was auch irgendwie bei den Bikes eben selber mitspielt. Und dann fand ich eben spannend, wenn man dann in diesen Enduro-Bereich abdriftet, gerade so im Übergang zwischen 80ern und 90ern, finde ich, sieht man halt technisch eine wahnsinnige Entwicklung.
Ja.
Da fing es dann eben an, dass du hinten die Monoshocks einfach standardmäßig gehabt hast. Dann gab es zum Beispiel mit der Suzuki DR350 eine relativ leichte, also für damalige Verhältnisse leichte Dual-Sports-Bike, also wo Straße und Enduro, wo du Elektrostarter aber auch schon verbaut hast und so. Also da hat im Prinzip so dieser ganze Wandel angefangen für das, also auch den Grundstein für das, was wir heute im Sport-Enduro-Bereich fahren. Und deshalb finde ich die Zeit sehr, sehr spannend und sehr, sehr geil. Und finde halt auch, diese Motorräder haben für mich einen unheimlichen Charme.
Absolut. Also was ich halt auch geil finde, du siehst den Flair immer noch. Ne? Weil schau mal, es gibt, egal welche neuen Mopeds du dir anguckst, es ist ja meistens so, dass du immer in irgendeiner Art und Weise oder in gewissen Generationsabständen von den Modellen her, hast du immer wieder eine Hommage an Rallye-Bikes oder ähnliches aus den 80ern oder 90ern. Also das ist ja so ein prägender Zeitraum
gewesen, dass der selbst heute immer noch... Auch die ganze Retro-Bike-Welle, wo jetzt wieder gerade
Komplett. Als wir gerade eben ja nochmal nachgeguckt hatten, Chris hatte mir seine Dominator einmal gezeigt. Da hattest du nämlich noch Bilder gefunden.
Ja, das war krass. Also mein erstes Motorrad war die Domi. Das haben wir im ersten Podcast
erzählt.
Und da habe ich jetzt Bilder gefunden, wie ich tatsächlich an der geschraubt habe mit ganz wenig Mitteln in der Ecke in der Garage
und das ist sehr chaotisch. Es ist wirklich so geil, du hast es gerade eben so beschrieben, so perfekt beschrieben. Chris hat Bilder gemacht, damit er sich merkt, wie der Aufbau war. Das Schöne daran ist, entweder hat er Sachen fotografiert, wo es vollkommen klar ist, wie der Aufbau ist, oder Sachen fotografiert, dass man gar nicht sieht, wie der Aufbau ist, aber das, wo er hätte die Fotos gebrauchen können für den Aufbau, hat er nicht fotografiert.
Ja, also Learning by doing.
Ja,
das Krasse war, dass halt echt danach ein Motorrad rausgekommen ist.
Ja, okay, wenn ich das jetzt sage, ist das fies, aber kein Wunder, dass das dann kurz danach kaputt gegangen ist.
Ja.
aber da konntest du ja eigentlich nichts dafür.
Ja, doch.
Okay, ja, konntest du, aber ich wollte eigentlich nett sein.
Ich weiß, aber das war Learning by Doing.
Ja,
Learning by Doing. Heute würde mir das nicht mehr passieren.
Ja, siehst du, genau.
Das,
ja, und du musst zu dreimal nachgucken. Nicht so wie bei mir mit der Fußraste.
Ja. Oh. Das aber... Ja, ich weiß gar nicht, wie du das aushältst.
Ich bin halt jemand so, ich bin irgendwo gegengefahren,
ach so,
funktioniert
nein.
alles noch?
Nein,
okay,
ich meine, dass du nicht an das Paket kommst.
Ach so, jetzt weiß ich, wo du bist.
Ich wäre da eingebrochen.
Ja, ich kann ja eh momentan nicht fahren. Also Warum? Vielleicht zum Hintergrund, mir ist meine Fußrastenaufnahme an meiner Treibmaschine ist mir gebrochen. Das ist ein Tiefpunkt meines Lebens. Eine Honda Montesa ist kaputt gegangen. Meine Fußrastenaufnahme, oh Mann, das ärgert mich so. Das ist ein Teil, was mir noch nie kaputt gegangen ist. Alles, ob es die Wasserpumpe ist, ob es der Zylinderkopfdichtung ist, ob es die Zünd- oder irgendein anderer Scheiß, ist mir alles schon bei der Treibmaschine kaputt gegangen, aber nicht die Fußrastenaufnahme. Sowas, wirklich, wenn mir das Leute erzählt haben, war ich da immer und dachte mir, was seid ihr denn für Vollidioten, wie schlecht müsst ihr denn fahren, dass eure Fußrastenaufnahme kaputt geht?
Das ist schon so ein bisschen selbstoffenbar.
Ja, ich weiß!
Das ist gut,
wenn du. Oh Mann, ey, das ist deprimierend. Naja, auf jeden Fall habe ich mir eine neue Fußrastenaufnahme und gleichzeitig nochmal neue Fußrasten geholt. Die sind aber aufgrund dessen, dass ich im Urlaub war, in der Praxis meiner Mutter zwischengelagert und ich komme halt nicht ran.
Und eigentlich wollten wir heute, bevor wir den Poddy aufnehmen, zusammen schrauben, die Fußrasten an, also die neue Fußraste an Nils sein Moped schrauben und wollten einen Vergleich machen, was die Geometrie, vor allem im Stehenfahren, zwischen der Afrika Twin und der Trail-Maschine unterscheidet.
Sehr viel.
Alles.
Vor allem die Sitzbank.
Ja.
Nee, jetzt sind wir schon wieder abgedriftet. Wo sind wir denn stehen geblieben? Genau, ja, Hommage an die 80er und 90er.
Genau, dass
die Mopeds. Da genau, dass das halt so diese geile Zeit war, wo sich so viel getan hat und wo auch immer noch so viel präsent ist.
Selbst das fällt heute mir gerade ein übrigens, dass Suzuki, die haben ja in den letzten Jahren dieses ganze Reise-Enduro-Segment, wo alle Hersteller schon stark schleifen lassen. Klar, sie hatten diese V-Strom,
ja,
was ja aber so... Ja.
Hat Suzuki Reise-Enduros?
Sie hat die V-Strom in dem Segment, aber da kann man sich jetzt nur streiten, wie viel Reise-Enduro die ist. Aber da gibt es ja den Hessler Motorsport, die da viel machen in dem Bereich, also auch DR-Spezialist und so.
Ja.
Und jetzt hat Suzuki auf, ich glaube, das war auf der EICMA unter anderem, haben die Dr. Big wieder so, also die V-Strom, aber mehr so Richtung Dr. Big-Look und sowas aufleben
lassen. Dr. Big, what? Was?
Du kennst es.
Nein! Ich
muss sie aufklären.
Ich kenne es einfach nicht.
Die BMW-Motorräder, die BMW GSen, sind ja berühmt für ihren Entenschnabel, der Fender vorne.
Ja.
Ja?
Sowas wie bei der V-Strom.
Ja, genau. Und das allererste Motorrad überhaupt mit diesem Entenschnabel war die DR Big 800. Und die DR Big
800... Ach, deshalb auch Dr. Big,
ja.
Ach Gott!
Das war halt die... Also zum einen ist es bis heute der größte serienmäßig gebaute Einzylinder mit 800 Kubik.
Okay, krass.
Und war halt das erste Moped mit so einem Entenschnabel. Also es war gar keine BMW. Das war sehr lustig.
Das ist sowas wie Leute, die behaupten, dass Nudeln aus Italien stammen.
Genau. Dabei weiß jeder, sie kommen aus dem Supermarkt. Das ist
ich habe nur drauf gewartet. Ich habe nur drauf gewartet.
Wobei aktuell vielleicht auch nicht.
Ja, das ist okay, mal die Frage. Ach, das war ein Witz?
Ja, aktuell nicht Corona.
Ja, aber...
Deshalb kommen keine Nudeln aus dem Supermarkt.
Ach. Das ist wie, als wenn du eine Bombe bauen... Das ist wie, als wenn du eine Bombe bauen würdest, die würde auch nicht zünden. Oh, hat er nicht gesagt!
Das nimmt irgendwie schlimme Ausmaße an.
Oh, ich freue mich. Heute, ich merke, ich bin gut drauf.
Ich merke das auch. Jetzt bin ich völlig. Ich muss gerade drüber nachdenken, dass ich mir wahrscheinlich mit der Bombe selber in die Luft gejagt hätte.
Oh, leider Gott, das kannst du sowas schon recht damit haben.
Oder ich hätte irgendwas. Nein, das vertiefen wir jetzt nicht.
Nein, tun wir einfach nicht. Aber genau, Dr. Big sind wir stehen. Ja. Hat jetzt Suzuki eine neue rausgebracht?
Nee, aber zumindest designtechnisch sich auch stark wieder an dieses Retro-Konzept mit diesem Schnabel und sowas angelegt und so. Und
Na gut, ich meine, es ist ja eigentlich auch nur für mich als Laien von außen, so eine Reise-Enduro sowie ein Rallye-Bike hat eigentlich für mich, ein Rallye-Bike jetzt nicht wirklich, aber ein Reise-Enduro zumindest, der gehört für mich einfach so ein Entenschnabel irgendwie dran. Das lässt das Ganze so ein bisschen... Es ist echt traurig, wenn ich das so sage, aber es lässt das Ganze so ein bisschen Offroad-mäßiger aussehen.
Ja, gut, die Twin hat keinen Entenschnabel, aber...
Ja, das ist auch ein Grund, weshalb das eine Straßenmaschine ist.
Das ist keine Straßenmaschine, Alter. Also, unfassbar.
Oh, ich merke schon, heute läuft.
Ja, heute läuft.
Ja, heute läuft richtig.
Läuft noch nach Hause, mein Freund.
Der war gut. Der war... Chris, hör mir auf, du. Ne? Hör mir auf, hätte ich jetzt nicht erwartet.
Genau. Also auf jeden Fall aufgrund von meinen eigenen, weil ich eben schon immer irgendwie auf irgendwelchen Retro-Enduros, wenn du so willst, rumfahre, habe ich da halt auch so einen krassen Bezug dazu und mag diese Motorräder an sich. Und es sind halt auch noch geile Bikes, wo du halt einfach, du kannst an diesen Dingern alles selber machen. Ja. Wirklich alles.
Ja, und das finde ich halt
also auch so geil. Also auch sogar den Motor. Klar, da musst du schon so ein bisschen, aber du kannst dich da reinfuchsen und es ist ein Motor, wo du machen kannst. Ich glaube, an so ein kompletten Motor mit Einspritzung und was.
Ja, willst du nicht unbedingt ran.
Ich weiß es nicht, ob das, also inwieweit das funktioniert, keine Ahnung.
Ja, vor allem, ob es sinnvoll ist, ne? Ob man da nicht doch lieber eher mehr kaputt macht, als dass man wirklich Teile macht. Was mich aber dann schon wieder dazu bringt, wir können gerne auf das Rallye-Thema nochmal zurückkommen, und zwar haben wir uns vom nicht vor ein paar Tagen, sondern gestern, hast du mir einen Link geschickt zu so zwei alten Kawasaki Enduros aus den 80ern.
Stimmt, die...
Och, das war, da ist ja mein Herz wieder aufgegangen. Lustigerweise musste ich da so ein bisschen an die alten A-Team oder Knight Rider Folgen denken, wenn da mal so ein Motocross-Bike oder sowas drin vorgekommen ist. Ja, das war schon geil.
Definitiv.
Und das,
ich finde es auch cool, wenn du so alte Serien guckst und fahren die halt
echt
mit diesen alten Kisten da rum.
Och, und das ist einfach nur geil.
Und ich finde halt auch, dass ja das, was ich gemeint habe, vor allem mit diesem Charme, diesem Motorräder, finde ich, haben einen unheimlichen Charme.
Unfassbar.
Du guckst die an und du hast es einfach gern, dieses
Ding.
Ja,
genau. Und man guckt es sich einfach gerne an. Man weiß zwar ganz genau, das Ding fährt wie ein Haufen roher Eier, aber man will es trotzdem haben irgendwo. Das ist echt krass.
Wobei ich finde, auch da waren die 80er ein Tick geiler, weil in den 90ern haben die Dinger teilweise so Designs drauf, wie meine allererste Dominator, wo ich die gezeigt habe.
Ja.
Wo du dir so denkst, ja, an sich ist das ja ein geiles Moped, aber die Farben, Alter, was war los
wieder,
mit euch?
Was ist denn das? Ist das hier diese Fallschirmspringer-Seide oder wie heißt das?
Ja, ich weiß
nicht. Diese Trainingssacken aus dieser Seide?
Genau.
Trainingsjacken mit J aus dieser Seide. Da muss ich immer dran denken. Och, das war, ist teilweise eine Geschmacksverirrung vor dem Herrn.
Genau.
Aber egal, trotzdem, die du mir geschickt hast, das waren zwei alte Kawasaki KLX 250 war das, glaube ich. Aus Baujahr 85, 84, 83?
Stand, glaube ich, gar nicht dabei, aber die hatten noch Double Shock. Also ich vermute mal so Mitte 80er.
Ja, okay, Twin Shock, ja, genau. So. Super abgeranzt.
Ja.
Aber ey, das ist echt nochmal so ein Projekt, das müssen wir eigentlich irgendwann mal machen, wenn ich Geld habe.
Ja, irgendwann werden wir das tun.
Ach, weil das ist echt geil. Und das ist wirklich so, du siehst die Dinger und du denkst dir, ja, ich will.
Definitiv, ja. Was ich aber halt geil finde, gerade bei den Bikes aus den 90ern, dass du halt da auch heute dann auch für kleines Geld stimmt nicht mehr ganz.
Ja,
stimmt. Weil die Preise ziehen gerade irgendwie gefühlt wieder an.
Aber da merkt man schon wieder, es ist so diese Renaissance der 80er und 90er Jahre, diese alte Technik, die begeistert.
Aber ich finde halt auch da gerade, wenn du jetzt irgendwie wenig Kohle hast oder Vereinsteiger bekommst und du guckst dann, dass du ein Bike irgendwie so Mitte, Ende der 90er bekommst, dann kriegst du schon eine solide Technik, mit der du halt definitiv wenig Ärger hast und mit der du schon noch gut fahren kannst.
Also, absolut.
Das ist schon eine coole Sache eigentlich.
Ja, da bin ich auch vollkommen bei dir. Also ich finde, das sind halt schöne Einsteiger-Mopeds, wenn die halt, das ist so dieses JP-Phänomen, ne? Wenn der irgendwie jetzt mit seinem Audi Allroad, und die Preise schnellen in die Höhe. So, das ähnliche Problem ist halt jetzt auch, so, man kann mit den Dingern eigentlich super anfangen, man kann super dran schrauben. Aber die sind so wahnsinnig teuer geworden, weil so viele Leute jetzt wahrscheinlich eben auch so mit unserer Leidenschaft da halt stehen und sich sagen, ey geil, ich will sowas haben.
Ja, ich meine, ich glaube halt generell, dass du guckst, ich glaube, es gibt keinen Hersteller mehr, der nicht irgendein Retro-Bike, irgendeinen Scrambler oder einen Coffee Racer oder so, das bauen die ja mittlerweile alle. Auch wenn du siehst mittlerweile, wie dieser Kult hoch ist, dass du diese BMW-Boxer-Umbauten zum Coffee Racer, zum Bobber und so.
Das ist enorm, was da auf
einmal total abgeht. Irre. Und da, das wirkt sich halt auf den ganzen Markt auch auf.
Komplett. Ja. Man muss auch dazu sagen, es sieht halt einfach schick aus.
Ja.
Man weiß halt nicht, wie es fährt, aber es sieht einfach schick aus.
Und ich glaube auch, die Hersteller reagieren extrem drauf, weil ich finde, so die 2000er bis so, also die letzten Jahre halt auch, war schon arg viel Einheitsbrei am Motorradmarkt.
Ja,
so,
war nichts Neues.
Was du geguckt hast, das sah dann irgendwie, also für mein Empfinden alles sehr ähnlich aus, das war irgendwie alles so, und jetzt bauen die Hersteller halt wieder viel individuellere Sachen.
Genau.
Die machen den Scrambler und die sehen alle anders aus und das finde ich geil. Die machen wieder andere Reise-Enduros, andere Konzepte und so und das finde ich halt...
Ja, es ist auf einmal echt was Schönes. Da fällt mir gerade eine Frage zu ein. Hast du ein Lieblingsmotorrad aus den 80ern, 90ern im Rallye-Bereich?
Oh,
wenn du dir nur eins aussuchen darfst.
Ja, wenn ich mir nur eins das ist schwierig.
Ich weiß. Nenn mir mal alle, die dir in den Kopf kommen. Und dann musst du dich für einen entscheiden.
Ja, im Prinzip sind es drei Stück, wo in Frage kommen. Und zwar ist es wirklich so diese Ur-XT 500, mit der die Rallye gefahren sind. Einfach, weil es völlig verrückt ist. Und dann muss ich sagen, sind es halt zwei sehr ähnliche Bikes. Zum einen die NXR 750 von Honda.
Das ist die Afrika-Twin,
die Afrika, alte, ne? Die Urmutter der Afrika-Twin, genau, ja. Weil ich habe dir ja da die Bilder auch schon geschickt,
ja, die wie sieht sie einfach schick
in Japan steht mit diesen fetten Tanks und diesem kurzen Heck und so.
Ach, das dieses ist kurze Heck macht einen fertig,
mega
ne?
Geil,
es, ja. Es ist eigentlich so wenig, aber dieser kleine ja. designtechnische Akzent macht so viel aus.
Ich habe dir auch erzählt, dass ich schon echt überlegt habe und ja. mit Auspuffbauern gesprochen habe, um meinen Auspuff auf die andere Seite zu bekommen, ja. dass er auf der gleichen Seite ist wie bei dem Afrika-Twin-Bike. Und völlig bescheuert, aber
ja. Aber es ist trotzdem geil.
Ja,
es ist, ich kann es
halt, weil es halt geil ist. Und die und allerdings halt auch die Yamaha Super Tenere, mit der, ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht genau die Bezeichnung, mit der die Rallye gefahren sind. Und auf der ist Stefan Peter Hansel noch gefahren. Und das also war schon, glaube ich, so eher um den 90er rum. Das war auch ein sehr, sehr geiles Bike. Aber nachdem ich den Nachfolger habe, wäre es dann doch schon auch die NXR 750.
Kann ich verstehen. Was mich jetzt aber interessieren würde, liegt es jetzt, dass du jetzt doch die Yamaha genommen hast?
Die
daran? Nee. Ich meine jetzt die Yamaha mit aufgezählt hast.
Ja.
Die Super Tenere. Liegt es daran, dass du die gestern Probe gefahren bist, die neue? Oder
nee.
Ist das tatsächlich irgendwie so ein bisschen mit deinem Favorite so ein bisschen?
Nein, weil also zum einen, weil ich die Super Tenere auch ein cooles Bike finde. Und das war damals so Super Tenere oder Afrika Twin. Also die stand auch zur Auswahl zum einen. Zum anderen, weil ich Stefan Peter Hansen, einen super sympathischen Fahrer finde und er eben auf dem Bike unterwegs war und ich habe halt mal so ein paar Videos gesehen und so und das Motorrad war halt schon eine geile Erscheinung. Die hatte so zwei hochgesetzte Rücklichter hinten drauf, also wie sah aus wie so aus so Blinker, wo die hochgeschraubt haben, war damals Reglement, dass du praktisch diese Doppelrücklichter fahren musstest und solche Geschichten und das war geil. Schon wieder so. Das war so ein ganz besonderes Bike halt auch schon wieder, wo du im Look, das siehst du und hast genau gewusst, geil, das ist die Yamaha Rally und das ist Dakar und das ist einfach, ja, und die waren, glaube ich, in diesem Gulevars Design noch und das so, was halt schon cool ist. Und deshalb, finde ich, sind es halt so, auch die beiden Bikes, die haben halt für mich, davor war es schon ein ernstes Rennen, aber wenn du dir also diese XTs anguckst und so mit denen, die da rumgefahren sind, ey, die hatten da Ledersatteltaschen teilweise dran. Nee, bei der XT nicht mehr ganz, das waren die ganz frühen Dakars, aber auch so. Und sind dann mit dem Kompass navigiert. Und
das ist so geil.
Und das war halt schon auch, also ich glaube, mit BMW und so fing das und auch diese Yamaha und Honda Bikes fing das dann halt wirklich so an, dass das die Hersteller echt ernst genommen haben und egal, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber dadurch wurde die Dakar dann zu dem, was sie halt war und hat aber meines Erachtens halt extrem viel für den Offroad-Sport in der Entwicklung getan.
Ja.
Also in der Motorradentwicklung.
Finde ich einen absolut richtigen Punkt. Momentan habe ich aber nicht das Gefühl, dass das immer noch so der Fall ist.
Mittlerweile glaube ich auch.
Also Dakar also damals, heute habe ich heutzutage einfach das Gefühl, dass es nicht wirklich
mehr so viel dazu beiträgt. Ich weiß es nicht. Die Hersteller sagen schon, es sind auch immer wieder ganz viele Konzeptfahrzeuge am Start bei der Dakar.
Okay. Aber halt eben auch im Motorradbereich, ist ja die Frage.
Mit Antriebskonzept, ja, schon auch im Motorradbereich, ja.
Okay, krass.
Das war ja das, was ich dir geschickt habe beim Eco-Race, der wo mit dem Elektrobike gefahren ist
und
mit dem
Wasserstoffbike. Ja, gut, aber ich meine jetzt nur tatsächlich rein auf die Dakar bezogen.
Ja,
das ist wichtig.
Ja, gut, ja, aber rein auf die Dakar bezogen. Ich glaube schon, dass die Hersteller da aber eher die Entwicklung, was sie in die Racebikes stecken, auf die Serienbikes so ein bisschen runterbringen. Aber letzten Endes ist es, glaube ich, für die halt viel Marketing und Prestige im Offroad-Bereich, aber halt nicht in Deutschland, weil in Deutschland das Interesse an der Dakar halt eher so semi ist.
Es ist so, was mir dazu nämlich gerade einfällt, ich glaube, als die Dakar damals angefangen hatte, gab es da schon auch so viele Rallyes wie heutzutage? Ich glaube
nicht. Nein.
Und ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch nochmal der Punkt, weshalb das auch nicht mehr, warum die Dakar alleine nicht mehr so sonderlich viel zur Entwicklung vielleicht beiträgt, weil es einfach nur daran liegt, dass es so viele andere Rallyes gibt, dass die Hersteller sagen, okay, gut, ich habe eine Rallye in Ort weiter, dann probiere ich mein neues Konzept halt eben da aus und schaue, wie es funktioniert, weil dort wird es dann ja auch so belastet. Vielleicht nicht unter solchen Hardcore-Bedingungen, sage ich jetzt mal, aber es wird halt eben dennoch so belastet.
Ja, das kann schon sein. Ich habe die hier nebenbei übrigens, wir packen euch das in die Shownotes, nochmal kurz. Die man ja
auf Spotify auch findet, wie wir letztes Mal gesehen haben.
Wie wir gesehen haben. Aber ich habe mir nochmal das Yamaha Rally Bike rausgesucht.
Wir können das aber auch bei Instagram einfach mal hochladen.
Ja, das ist halt auch so ein Monster einfach.
Das ist aber ja mein Mega-Monster. Da kannst du ja auch nicht mal eben in der Wüste irgendwas zur Seite wegschrauben, so umfassend,
dass das Ding ist. Nein, das war halt auch wirklich, wo die Dinge richtig schnell wurden schon.
Oh, ist das abartig. Aber sieh die, das ist schon wieder so eine Nummer. Die hat ein kurzes Heck und es sieht einfach geil aus. Und dann einfach mit dazu, dass die vorne so verbaut ist, wie halt Rallye-Bikes so sind. Dann hast du nur die Gabe, die aus diesem riesen Gewaber, sag ich jetzt mal, rausgeht mit dem einzelnen Vorderrad. Das sieht einfach das geil, nur oder? Geil aus. Es sieht einfach, ich will sowas haben.
Tja, deshalb werde ich definitiv noch den Heckumbau an der...
Ja, bin ich aber auch für, weil es ist nur logisch und es sieht geil aus.
Genau. Aber wenn ich mir das jetzt halt wieder angucke, Retro-Bikes, ich schraube da auch gern dran und so und bin designtechnisch immer am Überlegen. Ich glaube, es wäre falsch, ein Repsol-Design auf die Honda zu machen.
Absolut.
Ich habe lange überlegt, die in Repsol zu verlieren lassen, aber ich glaube, wenn, dann müsste sie irgendwie so einen alten Rallye-Look bekommen.
Tatsächlich mit so einer halb ausgewaschenen Farbe. Also da muss ich nämlich, da habe ich, also das sind
und Einschusslöchern oder sowas.
Nein. Fährst noch zur ATU und holt sie hier diese Aufkleber mit den Einschusslöchern. Oh nein. Oh Gott.
Wie in bei JP, wo sie mit dem Audi
mit der Ghetto-Natter.
Mit der Ghetto-Natter.
Oh Gott, ist so gut, es ist wirklich so.
Die Afrika-Film kriegt eine Ghetto-Natter.
Nee, was aber wirklich der Fall ist, über dieses Repsol-Design habe ich auch nachgedacht. Und es ist tatsächlich der Punkt, ich finde, es passt nicht, weil es zu modern ist für die Twin. Ich finde, es würde nur passen, wenn es wirklich so was ganz Ausgewaschenes in so einem uralten Retro-Look wäre.
Ja.
Dann würde es passen, aber selbst dann finde ich es nicht schön, weil es passt, ist, also.
Ja, vor allem hat er damals Repsol mit der Dakar einfach überhaupt nichts zu tun.
Ja, nein, ist so.
Und deshalb.
Haben die heute was mit der Dakar zu tun? Nein. Nicht, dass ich wüsste.
Nee, ich.
Stehen die im Team?
Nein. Nee, die fahren unter den HRC-Farben, also Honda Racing, fahren die, glaube ich. Also. Aber Repsol hat doch sowieso, ist zwar wieder komplett off-topic, aber Repsol ist, glaube ich, auch ab diesem Jahr nicht mehr auf den MotoGP-Bikes drauf von Honda.
Wirklich?
Ja, die haben, glaube ich, irgendwie die ist jetzt nur so im Halbsatz nebenbei.
Okay.
Die haben irgendwie ihre Partnerschaft oder so, glaube ich, gekündigt.
Du willst mich...
Ja, da war irgendwas, müssen wir mal nachgucken und eventuell, wobei MotoGP jetzt nicht so ganz unser Thema ist, aber...
Ja, aber das ist so das
generell.
Das wäre...
Ich meine, da was gehört zu haben, was sie auch ziemlich krass fand irgendwie.
Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ganz ehrlich, Honda verbinde ich auf jeden Fall Repsol.
Also, ich weiß auch nicht, ob das nur für die MotoGP ist, aber definitiv, wenn jetzt wieder alle Honda... CBR 600 und CBR 1000 im Repsol-Design wahrscheinlich massiv im Kurs steigen, weil es keine neue Repsol-Design-Edition mehr geben
wird. Davon kannst du aber wahrscheinlich sowas von ausgehen. Jo. Das ist aber ganz interessant. Ich gucke gerade parallel, ob ich irgendwas zu Repsol-Motorrädern im Rallye-Bereich finde. Finde ich nicht. Ich finde nur, der sieht schick aus. Hier zum Beispiel so einen alten BMW X5. Oder? Das ist doch, glaube ich,
BMW. Oh, das ist geil, ja.
Das sieht eigentlich ganz schick aus im Repsol-Design. BMW X5 in Repsol-Design.
Aber das ist ja auch schon ein relativ modernes Auto.
Ja, komplett, ne? Aber ich finde halt auch nur Autos und keine Motorräder. Ja. Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass sie komplett auf Autos umgestiegen sind. Oder was heißt umgestiegen, da nur komplett auf Autos sitzen. Nein. Ich habe hier tatsächlich... Red Bull Repsol. Kannst du auch näher ranzoomen.
Okay, krass.
Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Das hätte ich auch nicht erwartet.
Das ist aber wirklich...
Was mir übrigens auch noch einfällt, um wieder auf dieses Retro-Bike-Thema zurückzukommen, ist definitiv die ganze Geschichte, dass du halt eine sehr, sehr geile Bandbreite hast an ganz vielen unterschiedlichen Motorrädern mit ganz vielen unterschiedlichen Stärken und Schwächen,
wo du fahren kannst. Komplett. Und das finde ich sehr geil.
Ja. Ich habe schon gesagt, wenn ich Platz und Geld hätte, dass ich gerne einfach zum Beispiel mal alle Honda Enduros aus Ende der 80er, also ich sage mal so ab 86er Baujahr, bis Mitte der 90er sammeln würde. Und allein da, wenn du halt guckst, allein die XL, dann gab es die mit Doppelscheinwerfer und diesem roten Motor in diesem Sondermodell, was ich dir mal gezeigt habe und so. Und wieder hier und so.
Also den roten Motor finde ich immer noch nicht schick. Muss ich sagen?
Echt?
Aber
das ist mega geil.
Aber ich finde die Doppelscheinwerfer vorne einfach geil.
Dieser rote Motor ist.
Ey, nein!
Das ist wie so das Zäpfchen und dann geht's ab, weißt du? Das ist Guck mal, der rote Motor sieht im Stand schon schnell aus. Das muss gut sein.
Ja, und dann hast du Motorschaden. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Und, aber.
Es ist halt so dieser Racing-Look von damals, wenn du dir irgendwie. Also,
ja, das stimmt, aber ich glaube, wahrscheinlich ist es auch. weshalb es mich nicht so trifft, weil das so ein Akzent ist, den ich nicht so schick finde. Mhm. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt, weshalb das so mäßig geil, sag ich jetzt mal, ist. Für mich vom Gefühl her zumindest.
Ja.
Ich sehe gerade, wir haben jetzt noch knappe 10 Minuten.
Wir haben knappe 10 Minuten.
So wie ich uns nämlich kenne, würde ich zu meinen Lieblings kommen.
Oh, hast du was überlegt? Ich hoffe, du hast dir was überlegt.
Ja, habe ich. Und zwar, weil wir das Thema Enduro eigentlich nicht sonderlich beliebäugelt haben, würde ich darauf so ein bisschen jetzt mal den Fokus setzen. Und zwar, was ist dein Lieblings-Enduro-Hersteller oder deine Lieblings-Enduro-Marke aus den 80ern und 90ern, die dir so in den Kopf kommen? Da kann ich tatsächlich anfangen. Also, ich würde so halten, wie die Frage vorhin an dich. Man sagt, was einem in den Kopf kommt, und dann muss ich für einen entscheiden.
Ja, okay.
Und bei mir kommen tatsächlich direkt drei Sachen in den Kopf.
Jetzt bin ich gespannt.
Erste Sache, da haben wir auch drüber geredet, Kawasaki. Für mich ist 80er, 90er Motocross oder halt im Enduro-Sport für mich Kawasaki.
Okay, echt?
Und Honda.
Also, okay. Jetzt bin ich
genau, gespannt. Also das sind tatsächlich die beiden Dinge, die für mich sehr präsent sind. Honda einfach wegen diesen knallroten Motocross-Bikes und Enduro-Bikes. Das war einfach kultig. Kawasaki, ich weiß nicht, ich verbinde so 80er, 90er Jahre mit Kawasakis Durchbruch im Motorradsport. Ich kann mich da gerne auch täuschen, aber okay, ich verbinde es zumindest damit. Und Husqvarna tatsächlich, weil ich immer mal wieder Bilder von alten Husqvarnern sehe, aber von Motocross-Rädern. Und die sind halt nicht wild, also die sehen schick aus, finde ich interessant. Würde ich aber, also ich weiß nicht, bei einer Kawasaki ist für mich der Drang, das mal haben zu wollen, am größten.
Echt?
Das ist krass. Bei einer Honda ist so, geil, wenn man mal die Möglichkeit hat dazu, dann auf jeden Fall. Und bei Husqvarna ist so, ja, wenn ich es eh halb geschenkt bekomme und nichts anderes finde, dann nehme ich halt eben das.
Ja,
und tatsächlich ist es so. Und aus diesem Grund würde ich mich auch für meine Lieblingsmarke entscheiden. Und das ist definitiv Kawasaki, weil ich dieses Grün war damals so geil. Das war so ein urkünstliches Plastikfarbengrün, weil die irgendwie keine vernünftigen Farben damals machen konnten.
Das kann ich verstehen.
Und das Plastik einfach nur gefärbt wurde.
Und dieses Grün war, glaube ich, auch der Hauptgrund, warum ich so mit, keine Ahnung, 14, 15, 16 so auf diese Ninja von Kawasaki abgefahren bin, weil sie halt einfach in diesem Grün war.
Es ist aber wirklich so frisch. Ist total. Und ich finde das so lustig, weil wenn man heute dann die Sachen anguckt und gerade die Ninja, weil genau dasselbe hatte ich nämlich auch. Und wenn man die dann jetzt anguckt von, was weiß ich, der Ninja aus 2006, 2005, denke ich mir nur so, boah, ist das Ding hässlich. Also es gibt sehr schicke Modelle, ne, wenn sie gut gepflegt sind, aber es ist nicht mein Fall.
Ja, auch gar nicht mehr bei mir. Aber es war halt irgendwie, allein schon wegen diesem Grün, war sie schneller als die anderen.
Komplett, war bei mir genauso. Ja. Ich dachte so, Hayabusa, was ist eine Hayabusa? Ja. Komm, eine Kawasaki Ninja, das toppt alles.
Genau, ja.
Es ist einfach so, das ist sehr lustig. Also bei mir ist es tatsächlich Kawasaki. Wie ist es bei dir?
Puh, immer noch schwierig.
Ich bin jetzt erstmal
also auf den Pool gespannt. Ich sag mal so, der Pool ist ganz klar Honda, weil ich schon auch so ein bisschen Honda-Fanboy bin, muss ich zugeben. Allerdings auch gerade, weil ich diese XL-Modelle ziemlich cool fand, was sie gebaut haben. Dann ist es für mich ganz klar Suzuki. Und zwar, weil sie mit der kompletten DR-Reihe, vor allem der DR350 für mich, das erste richtig geile Dual-Sports-Bike gebaut haben. Und wenn du überlegst, dass alle diesen
Denk dran, es geht jetzt nur um Enduro, ne?
Ja, ist nicht Enduro.
Okay, gut. Ich wollte nur sicher gehen, weil DR... Warte mal, da brauche ich auch nebenbei ein Bild. Erzähl erst mal
weiter. Immer Suzuki DR350, genau. Guck das mal an. Und weil sie da halt schon diese kleine, leichte Enduro, wo jetzt ja wieder alle zurückgehen und einen 350er Hubraum, gerade im Viertaktbereich, gerade total...
Ich Vollidiot. Na, natürlich, entschuldige bitte. Ja.
Wo praktisch total wieder gerade angesagt ist, haben die da schon irgendwie so, also waren sie ihre Zeit voraus, wenn du so willst, mit den beiden ein bisschen. Von dem her die hier. Und dann tatsächlich, muss ich sagen, auch Husqvarna, weil ich bei Husqvarna im Museum war, also in Husqvarna selber in Schweden. Und diese ganzen alten Bikes und was für geiles Zeug die damals gebaut haben.
Vor allem, da mir ist ein Design hängen geblieben aus den 80er Jahren. Das ist es alles schneeweiß, außer die Nummernschilder. Die sind, also was heißt Nummernschilder? Ja. Die Numberplates, die auf den Seiten halt hinten sind am Heck, die sind gelb.
Ja, genau.
Und vorne die Leuchte. du hast einfach dieses extrem runde Design und hast alles in weiß und hast oben dann nochmal so ein Teil aus Gelb.
Und ich finde halt gerade so Anfang, Mitte der 90er haben so diese Husqvarna-Bikes und so auch schon echt brachial. Also sie hatten schon fette Standrohre und so. Die sahen schon, das waren schon so mit diesen riesen langen Kickstartern, dass du da irgendwie 500 Kubik antreten konntest und so.
Das ist aber sowieso 500 Kubikzentimeter, wo ist es?
Ja, oder auch Zweitakt damit.
Ja, genau.
Also völliger Wahnsinn, wo du dir heute denkst, Alter, was? Nee, 250 reichen doch völlig aus. Also du heißt Chris und lass wir das. Dann sind die 500 Kubik immer noch da.
Das ist toll, aber Viertakt, das muss man jetzt
in deiner Verteidigung sagen. Ja, genau, das muss man. Und auf der, also zum einen Husqvarna und KTM, das wird dich jetzt schmerzen.
Finde ich,
aber KTM deshalb, weil ich finde, vor allem eher ab Mitte, Ende der 90er, das ist mittlerweile schon Retro, aber schon eher spätes Retro, haben die halt so einen krassen Sprung gemacht. Überleg mal, da kamen die ersten Upside-Down-Gabel, die haben die Zentralfederbeine richtig nach vorne gebracht. Auf einmal waren Alu-Schwingen und was weiß ich. Die Rahmen siehst du, klar, da hat sie nochmal viel getan, aber da siehst du schon Elemente, die wir heute noch in den ganzen Teilen sehen. Und das, finde ich, war so ein extremer Evolutionssprung in einer relativ kurzen Zeit, so von Ende der 80ern, wo du quasi noch mit Trommelbremse und zwei Federbeinen hinten rumgeeiert bist.
Ja.
Und ich meine, das ging auch alles irgendwie. Hat wenn du die alten Videos guckst, ne? Die Jungs konnten damit fahren. Also wenn du es kannst, dann geht das schon.
Genau.
Und auf einmal war da halt irgendwie so dieser krasse Technik-Step und das fand ich halt cool. Und jetzt muss ich mich aber für einen entscheiden.
Genau, also du hattest Suzuki, Husqvarna und KTM.
Ja.
Honda Boy sowieso.
Ja, aber ich glaube, ich würde tatsächlich zu den Suzukis tendieren, weil ich die DRs einfach so geil finde und weil ich unbedingt mal eine DR will und weil ich mir sogar überlegt hatte, die DR350 als Rallye-Bike aufzubauen und mit der die Breslau zu fahren.
Na, okay.
So.
Die Idee, die DR350 aufzubauen als Rallye-Bike, finde ich geil.
Mhm. Ich kann ja auch gleich sagen, warum ich die Idee hatte.
Finde ich tatsächlich schick. Ich glaube, das bietet sich bei dem Moped auch an, weil es einfach sehr hoch ist.
Mhm.
Ob es gut aussieht, weiß ich nicht. Es wäre halt cool, mal so eine Fusion aus der DR350 mit einem modernen Rallye-Cockpit zu machen.
Ja, gibt's. Also habe ich schon einen gesehen. Der ist in Australien die mitgefahren. Sah ganz cool aus. Die Idee dahinter war aber eine ganz andere. Habt ihr nur mittlerweile wieder verworfen. Und zwar wollte ich ein komplettes Low-Budget-Rallye-Projekt machen.
Ja.
Hab dann auch mit Leuten geschrieben, die mit der DR350 Rallye fahren und mitgefahren sind. Und die haben schon gesagt, ja, das geht alles.
Aber?
Und ich habe dann aber halt im Forum geschrieben, ne, und mit Fahrwerk und so weiter und so fort und bin halt unterm Strich dann da dazu gekommen, dass bis ich das Bike so aufgebaut hätte, wie ich das denn wollte, dass es mir dann doch irgendwie zu viel Aufwand war. Wobei ich halt immer noch drüber nachdenke, genau, hier ist die 350 mit im Rallye-Kleid. Ja, das geht schon.
Sicher?
Ja.
Das ist aber, die ist aber ganz schön umgebaut. Das sieht aus wie eine KTM.
Ja, das ist alles weg. Dran, das ist neu. Ja
alles neu.
Aber es halt, du musst halt
mit
schon...
Mit einem Yamaha-Heck?
Was? Ja, ja.
Das ist ernsthaft ein Yamaha-Plastikteil hinten.
Ja, das kann gut sein.
Also okay, die Idee finde ich cool und ich mag auch das Design, aber es ist trotzdem komisch.
Ja, man muss sich da so ein bisschen behelfen. Nein, aber wie gesagt, die Idee war halt zu sagen, naja, ich mache wirklich ein Low-Budget-Projekt. Aber dann kamen zwei Faktoren. Erstens mal, bis ich das Bike dann wirklich so gehabt hätte, wie ich es wollte, habe ich dann auch gesagt, na gut, dann kann ich mir letzten Endes für das Geld auch eine aktuellere Basis holen, wo man dann halt schon irgendwie mehr auch Enduro fahren kann und solche Geschichten, einfach mehr Spaß hat. Mhm. Und dann kam das, na gut, ich will switchen können zwischen Rallye-Bike und Enduro-Bike und bla.
Ja,
und dann
habe
ich gesagt, okay, gut, dann macht was Aktuelleres vielleicht doch Sinn. Hätte ich das nötige Spielgeld über, würde ich es auch trotzdem machen und mit dem alten Ding Rallye zu fahren, einfach um zu sagen, es geht. Und letztes Jahr sind auch zwei Leute auf der 350er bei der Breslau mitgefahren. Sind auch angekommen.
Ja, das ist cool.
Und schon ziemlich cool. Und dann war aber halt der Punkt, wo ich gesagt habe, bis ich das zum einen alles so umgebaut habe, nur von der Technik. Und dann ist es halt, musst du alles komplett selber machen, der Navi Tower und so, weil du kannst dafür halt nichts kaufen. Mhm. Fertig. Du kannst nicht sagen, ich will ein Rallye-Verkleidungskit dafür, weil es gibt kein Rallye-Verkleidungskit dafür. Du musst halt, ja, und dann habe ich gesagt, okay, das zeitmäßig Aufwand und so und war mir dann ein bisschen too much.
Ja. Okay.
Aber ja.
Haben wir erfolgreich geschafft?
Haben wir erfolgreich. Wir waren gut, oder?
Hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Und die Zeit ging mal wieder schneller rum als erwartet.
Die Zeit ist dahin geflogen quasi.
Wie sonst was? Ja, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Wir sind mal wieder von einem zum anderen gedriftet.
Boah, wir sind hardcore abgedriftet.
Ach, hör mir auf. Hör mir auf, ey. Als hätten wir einen alten BMW mit Heckantrieb.
Ja.
Gut, gibt es BMW ohne Heckantrieb?
Ja, mit X-Drive, sondern Allrad.
Ja. Okay, hören wir auf, es ist schon spät. Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Abend, falls ihr es abends hört.
Oder wann auch immer. Macht es gut, bleibt gesund.
Ja, genau, gerade jetzt. Bleibt zu Hause und... Ja.
Hört unseren Podcast und bleibt zu Hause.
Ja, genau. Ich finde, das ist perfekt. Und wir hören uns definitiv nächste Woche oder irgendwann dazwischen.
Genau, macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao.